Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch ein Kommunikationskrieg mit zwei sehr unterschiedlichen Strategien. Auf der einen Seite sieht man Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, einen sehr häufig grimmig schauenden Mann, der oft einsam an einem langen Tisch sitzt und dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Auf der anderen Seite Volodymyr Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, der in seinen grünen Armee-Shirts Selfie-Videos mit seinen Kameraden macht, um der Bevölkerung Mut zu machen. Und da sagt Johannes Hilje, Kommunikationsberater und Politologe, dass Zelensky das ziemlich geschickt macht.
Militärisch ist die Ukraine und Zelensky eigentlich heillos Russland und Putin unterlegen. Aber in der kommunikativen Dimension dieses Krieges, da kann Zelensky seinen Nachteil ein Stück weit ausgleichen.
Wie Zelenskys Kommunikationsstrategie aussieht und warum es immer wichtig bleibt, Informationen von Kriegsparteien vorsichtig zu betrachten, das ist unser Thema gleich hier. Und wir schauen uns den Spritpreis mal genauer an. Benzin und Diesel kosten gerade ja so viel wie noch nie in Deutschland, deutlich über 2 Euro. Und die Rufe nach Entlastungen werden lauter. PolitikerInnen fordern zum Beispiel Steuersenkungen. Was das bringen würde, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt mal vorgerechnet.
Also ich habe mal so eine Beispielrechnung für einen Benzinpreis von 2,10 Euro pro Liter gemacht.
Die ganze Rechnung und wo an der Preisschraube gedreht werden könnte, damit es wieder günstiger wird, auch das Thema hier am Montagabend, dem 14. März 2022. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 2,8 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen inzwischen aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. Auch innerhalb der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht, wenn sie es denn schaffen, die belagerten Städte zu verlassen. Heute hat es Gespräche zwischen der ukrainischen und russischen Vertretern gegeben, per Videokonferenz. Es sollte verhandelt werden. Allerdings wurde das Treffen dann frühzeitig unterbrochen. Sprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Frederik Rother drüber. Er beobachtet die Entwicklungen für uns. Frederik, warum ist heute Schluss mit den Gesprächen und wie war es bis dahin gelaufen?
Ja, weil man weitere Sachen klären muss, und zwar in den Arbeits- und Untergruppen. Die wurden in den letzten Tagen gebildet zwischen Russland und der Ukraine. Und die sollen jetzt weiter beraten und, Zitat, individuelle Definitionen besprechen. Das schrieb Michailo Podolyak, einer der Berater des ukrainischen Präsidenten und auch Teilnehmer der Verhandlungen. Ja, was heißt das jetzt konkret? Das kann man nicht ganz genau sagen, aber da es eben sehr technisch klingt, wird offenbar weiter um Details, um Worte, um Interpretationen gerungen, und substanzielle Ergebnisse gibt es nicht zu vermelden. Wir müssen dabei auch nämlich nochmal auf den Hintergrund der Verhandlungen schauen. Beide Seiten liegen bei substanziellen Fragen weiterhin auseinander, auch wenn es in den letzten Tagen vorsichtige Signale der Annäherung gab. Aber die Ukrainer wollen den Fokus eben weiterhin auf einen Waffenstillstand, auf einen Abzug der russischen Truppen und auf Sicherheitsgarantien für das eigene Land legen, während Russland bisher an seinen bekannten Forderungen auch festhält. Also Anerkennung der Krim, Annexion, Anerkennung der Eigenständigkeit der sogenannten Volksrepubliken im Osten und eine Neutralität der Ukraine. Außerdem hat der Kreml-Sprecher Peskow heute nochmal bestätigt, dass man das Ziel der Entmilitarisierung der Ukraine erreichen werde, was ja wohl einer Kapitulation gleichkommen dürfte. Also es gibt weiterhin viel zu besprechen, denn substanzielle Fragen sind noch nicht geklärt. Morgen soll es weitergehen.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute in der Türkei mit Präsident Recep Tayyip Erdogan gesprochen über den Krieg in der Ukraine. Gab es da konkrete Ergebnisse?
Auch dort waren die Ergebnisse jetzt nicht allzu konkret. Beide Politiker haben nach einem Treffen in Ankara, in der türkischen Hauptstadt, eben an Putin, den russischen Präsidenten, appelliert, den Krieg zu beenden. Hier heißt es dann, mit jedem Tag, mit jeder Bombe entferne sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, und die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage. Ja, konkrete Ergebnisse gibt es, wie gesagt, nicht. Scholz und Erdogan haben nochmal betont, dass man sich einig darüber sei, dass die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden müssten.
Diplomatische Bemühungen müssen fortgesetzt werden. Der Krieg geht aber auch weiter. Wie ist die Lage in Mariupol? Die Stadt ist ja seit Tagen umzingelt und isoliert, und die Lage war zuletzt sehr, sehr dramatisch.
Die Lage ist eigentlich genauso dramatisch wie bisher und wirklich sehr angespannt. Es sind rund 300.000 Menschen in der Stadt, weiterhin heißt es, die ja seit mehr als einer Woche von den russischen Truppen belagert ist und von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also Handy, Netz, Stromnetz, Wasser, Energieversorgung, das funktioniert alles nicht. Es fehlen auch inzwischen wirklich Medikamente und Lebensmittel. Nach Angaben der ukrainischen Seite sollen sogar mehr als 2500 Menschen durch die Belagerung in Mariupol gestorben sein. Um die Welt ging auch das Bild einer schwangeren Frau, die nach dem russischen Angriff auf eine Geburtsklinik letzte Woche Mittwoch durch die Trümmer getragen wurde. Die Frau und ihr Kind, heißt es von der ukrainischen Seite, sind heute gestorben. Bisher lässt sich das aber noch nicht verifizieren.
Heute sollte es auch wieder Fluchtkorridore geben in der Ukraine, um Menschen zu evakuieren. Wie ist es heute? Wie hat es heute funktioniert? Kommen Zivilistinnen und Zivilisten raus aus den Kampfgebieten?
Also wenn wir nochmal bei Mariupol bleiben, der eingeschlossenen Hafenstadt, dort sind Evakuierungen zuletzt immer gescheitert. Heute gibt es die erste kleine Erfolgsmeldung. Mehr als 160 Autos hätten Mariupol am Nachmittag verlassen können. Das haben der Stadtrat und führende ukrainische Politiker in Kiew mitgeteilt, aber noch lässt sich das nicht überprüfen. Auch das russische Verteidigungsministerium sagte am Nachmittag, dass eine Massenevakuierung aus Mariupol angelaufen sei, aber die haben das auch nicht weiter spezifiziert. Also man muss wirklich sehen, wie viele Menschen es da rausschaffen. Die letzten Tage haben Evakuierungen, teilweise wurden Zehntausende Menschen gerettet, aus den Kriegsgebieten ganz okay funktioniert, vor allem in den Orten rund um Kiew und in der nordostukrainischen Stadt Sumy. Da muss man heute Abend sehen, ob die für heute angekündigten Korridore, das sind circa 10, ob es da Fortschritte gibt.
Frederik Rother war das über die heutigen Entwicklungen in der Ukraine. Dank dir, Frederik, für die Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Könnt ihr euch Wladimir Putin vorstellen, der im Selfie-Modus ein Video aufnimmt vor seinem Präsidentenpalast und sich so ans russische Volk wendet? Fällt mir eher schwer, muss ich sagen. Ihn sieht man ja eher allein an einem Schreibtisch sitzen, manchmal auch an ziemlich langen Tischen. Daneben ziemlich alte Telefone aus einer anderen Generation. Ganz anders kommuniziert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seit Beginn dieses russischen Angriffskrieges. Immer wieder schickt er Videobotschaften, auch Selfie-Videos und spricht direkt zur ukrainischen Bevölkerung.
Всім доброго ранку, українці.
Guten Morgen an alle Ukrainer, hat er hier kurz nach Beginn des Krieges vor dem Präsidentenpalast in Kiew gesagt. Und dann folgte noch eine längere Botschaft an die Bevölkerung. Wir schauen uns Zelenskys Kommunikationsstrategie jetzt genauer an. Mit Johannes Hilje, er ist Kommunikationsberater und Politologe. Johannes, Zelensky ist ja extrem aktiv in sozialen Netzwerken. Er nutzt Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, macht Videoansprachen. Wie würdest du seine Kommunikationsstrategie bewerten?
Ich vermute, Zelensky hat bei seiner Social-Media-Kommunikation drei Ziele und drei Zielgruppen. Das ist die Motivation und Mobilisierung seiner Landsleute. Das ist die Widerlegung von Putins Desinformation gegenüber der russischen Bevölkerung. Und das ist die Druckausübung auf die globale Öffentlichkeit, vor allem die westlichen Staaten, damit die Ukraine mehr Unterstützung von diesen Ländern erhält. Und diese drei Zielgruppen erreicht er auch deswegen, weil er auf unterschiedlichen Sprachen kommuniziert, also auf Ukrainisch, Englisch und Russisch und auch die jeweils relevanten Plattformen und Messenger dafür nutzt. Er hat beispielsweise die Anzahl seiner Twitter-Follower seit Beginn der Invasion mehr als verzehnfacht und damit hört ihm jetzt eine globale Öffentlichkeit zu und das ist kriegsstrategisch auch von immens hoher Bedeutung, weil er damit an globaler Deutungshoheit über das Kriegsgeschehen gewonnen hat.
Das heißt, du würdest sagen, dass seine Kommunikationsstrategie, wo ja wirklich offensichtlich eine ganz klare Strategie auch hintersteckt, aufgeht?
Ja, ich glaube, es ist erstmal eine bemerkenswerte Leistung strategischer Kommunikation, weil wir müssen ja sozusagen die Gesamtschau auf diesen Krieg haben. Militärisch ist die Ukraine und Zelensky eigentlich heillos Russland und Putin unterlegen. Aber in der kommunikativen Dimension dieses Krieges, da kann Zelensky seinen Nachteil ein Stück weit ausgleichen, den er auf dem militärischen Gebiet hat. Und deshalb ist es erstmal, würde ich sagen, aus seiner Perspektive, aus der ukrainischen Perspektive, tatsächlich eine beachtliche Leistung.
Er hat es ja auch geschafft, durch diese Kommunikationsstrategie wirklich, ja, dass er auch in vielen Medien, so in seinem grünen T-Shirt oder Jacke, wo er immer posiert, dass er wirklich so als Freiheitskämpfer angesehen wird, ne? Und Putin dagegen so im wirklich starken Kontrast so als einsamer Autokrat.
Genau, das ist eigentlich der größtmögliche Kontrast, der da im Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit entstanden ist. Auf der einen Seite der einsame und grimmige Diktator in seinem Palast, der hin und wieder dann aus sicherer Entfernung eine Fernsehansprache gibt, und auf der anderen Seite der tapfere Freiheitskämpfer, bürgernah und zusammen mit seinen Kameraden auf der Straße. Also in dieser kommunikativen Dimension des Kriegs kann man die Auseinandersetzung vielleicht so als emotionale Personalisierung auf der einen Seite gegen staatliche Propaganda auf der anderen Seite beschreiben. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch dieses T-Shirt, das er immer trägt, dieses olivfarbene T-Shirt, das hat natürlich eine Funktion. Er will letztendlich eine Konsistenz zwischen Bild und Botschaft schaffen, vor allem zwischen der Botschaft, die er gegenüber seinen Landsleuten aussendet, und dem Bild, was er dabei zur Schau stellt. Und diese Botschaft heißt: Wir verteidigen uns zusammen, ich kämpfe mit euch.
Du hast auch gerade gesagt, staatliche Propaganda eben auf der anderen Seite, auf der russischen Seite. Als was würdest du das bezeichnen, was Selenskyj da macht? Ist das auch schon eine Form von Propaganda oder kann man das nicht sagen?
Die Ukraine ist selbstverständlich keine unabhängige Quelle in diesem Krieg, kein unabhängiger Akteur. Das kann sie gar nicht sein. Und deswegen spreche ich bei Selenskyj auch von strategischer Kommunikation. Also er kommuniziert selektiv, unvollständig, aus rein ukrainischer Perspektive. Und wir können das nicht mit neutraler Information vergleichen. Trotzdem würde ich es begrifflich nicht unbedingt mit Propaganda gleichsetzen, weil wir diesen Begriff ja sehr stark mit dem assoziieren, was Russland gerade macht. Und ich glaube, da müssen wir auch die sozusagen Verhältnisse richtig einordnen und sollten das nicht als eins abtun. Ich glaube, die ukrainische Informationspolitik ist zum einen darauf ausgelegt, in der globalen Öffentlichkeit so eine eindeutige Gut-gegen-Böse-Erzählung zu verfestigen, Russlands Vorgehen auch als Kriegsverbrechen zu definieren, um insgesamt den moralischen Druck auf andere Staaten zu erhöhen. Aber andererseits versucht die Ukraine auch, das Narrativ Putins in Russland zu stören. Es gab beispielsweise Videos von Kriegsgefangenen und Überläufern aus der russischen Armee, die dann im Grunde so als Kronzeugen gegen den Aggressor im Kreml ausgesagt haben auf diesen Videos. Und die wurden dann auch gezielt gegenüber der russischen Bevölkerung verbreitet. Also das ist Kommunikationsstrategie, ganz klar.
Viele von uns haben sich da wahrscheinlich auch in den letzten Wochen bei ertappt, dass man der ukrainischen Seite im Krieg deutlich mehr Glauben schenkt als der russischen, auch weil Russland ja dort einfach als Aggressor auftritt. Trotzdem sind ja, wie du auch schon gesagt hast, beide Seiten Kriegsparteien, verfolgen eigene Interessen, sind keine neutralen Informationslieferanten. Was können wir da als Einzelne machen, um uns auch nicht von der vermeintlich guten Seite da vereinnahmen zu lassen und auch da kritisch zu bleiben?
Letztendlich hilft es dann nur, sich zu versuchen, unabhängig zu informieren. Dafür gibt es immer noch journalistische Quellen, die ja noch in der Ukraine unterwegs sind, von dort berichten. Es berichten, finde ich, sogar sehr viele mutige Journalistinnen und Journalisten ja immer noch aus den Gebieten, wo auch Gefechte stattfinden. Es erfordert mittlerweile etwas mehr Rechercheaufwand, aber letztendlich ist das dann wieder auch die Aufgabe der traditionellen Medien, auch eures Mediums letztendlich, und das macht ihr ja auch, unabhängige Quellen auf beiden Seiten zu finden, unabhängige Informationen vor allem auf beiden Seiten zu finden, um die globale Öffentlichkeit ein Stück weit ja umfassend und sorgfältig informieren zu können.
Wie der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj kommuniziert, darüber habe ich mit dem Kommunikationsberater und Politologen Johannes Hilje gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Haie verwechseln SurferInnen mit Robben. Haie werden von Blut angezogen. Und Haie schlafen nie. Alles weit verbreitete Annahmen über Haie, die alle nicht stimmen. Ein Forschungsteam aus Australien und Neuseeland hat jetzt nämlich widerlegt, dass Haie auch gar nicht schlafen, sondern sie schlafen. Also sie tun es. Nur haben sie dabei die Augen offen. Dass es sowas im Tierreich öfter gibt, hat unser Reporter Martin Grinner heute rausgefunden. Und er hat mit SchlafforscherInnen besprochen, warum wir Menschen eigentlich im Schlaf die Augen zumachen.
So hört es sich an, wenn ein Schwarm von Mauerseglern durch die Luft fliegt. Und ehrlich gesagt, was anderes tun die eigentlich nie. Ein Forscherteam aus Schweden hat Mauersegler mal mit Datenloggern ausgestattet und mit deren Hilfe rund um die Uhr festgestellt, wo die Tiere gerade eigentlich sind. Und das Ergebnis war, in einem Zeitraum von 314 Tagen hat einer der Mauersegler gerade mal 2 Stunden irgendwo still rumgesessen. Die restliche Zeit war er in der Luft, auch während er schlief. Und Mauersegler sind nicht die einzigen, die das können.
Also es gibt zumindest Berichte, dass zum Beispiel Störche, die ja auch über sehr, sehr weite Strecken fliegen, dass die zum Beispiel auch die Augen offen haben, während sie schlafen. Oder man hört ja auch immer wieder von den Delfinen, wo eben nur eine Gehirnhälfte eigentlich schläft und die andere eben wach ist. Und die machen sich ja dann auch nicht die Augen zu.
Sagt Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel. Bei den Delfinen geht es darum, dass sie ertrinken würden, wenn sie die Augen jetzt zumachen und komplett schlafen würden. Die müssen ja alle 5 Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Und die Vögel müssen sich im Flug ja irgendwie orientieren. Die Schwellhaie, bei denen man jetzt festgestellt hat, dass sie ebenfalls mit offenen Augen schlafen können, sind also nicht ganz allein. Die meisten Tiere und auch wir Menschen machen dagegen nachts die Augen zu. Warum das so ist, ist allerdings noch nicht so hundertprozentig klar, meint Jan Born, ebenfalls Schlafforscher an der Uni Tübingen. Er hat allerdings so ein paar Hinweise.
Der erste Grund ist der, dass die Hornhaut des Auges austrocknen würde, wenn während des Schlafes die Augen konstant offen gehalten werden würden.
Das ist auch der Grund, warum manchmal Menschen, die in Narkose versetzt werden, ein Pflaster auf die Augen bekommen, damit die während der Operation nicht aufgehen und Schaden nehmen.
Der zweite Grund ist wahrscheinlich der, dass über den Lidschluss, über die geschlossenen Augen, Licht und entsprechende visuelle Stimulation stark reduziert werden soll.
Und dabei geht es darum, dass der Körper ja das Hormon Melatonin freisetzen muss, damit der Schlaf eingeleitet wird. Und das geht eben am besten bei Dunkelheit.
Und über den Lidschluss ist einfach sichergestellt, dass wir stärker Dunkelheit verspüren und deswegen leichter einschlafen und besser auch durchschlafen.
Und Christine Blume hat noch einen weiteren Verdacht, warum Menschen im Schlaf die Augen zumachen.
Der dritte Grund ist ja so, dass der Schlaf jetzt nicht ein Zustand ist, in dem irgendwie gar nichts passiert, sondern da passiert eigentlich enorm viel, auch in unserem Gehirn, die aber möglicherweise eben auch nicht gestört werden sollten. Also beispielsweise sowas wie Prozesse der Gedächtniskonsolidierung, also der Festigung von Gedächtnisspuren, die am Tag gebildet wurden. Und auch da kann es, denke ich, hilfreich sein, wenn zum Beispiel keine Sinneseindrücke über die Augen entstehen.
Wenn so ein Schwellenhai nun aber beim Schlafen die Augen offen lässt, dann ist es von außen ja eigentlich nicht erkennbar, dass er gerade schläft. Wie also stellen die Forscherinnen und Forscher eigentlich fest, dass das Tier eingeschlafen ist?
Also das macht man eigentlich genauso wie bei Menschen auch. Und da misst man dann die Hirnströme mit Elektroden, die am Kopf befestigt werden. Also ganz konkret beim Menschen und auch bei Tieren ist es so, dass diese Hirnströme, wenn wir einschlafen, deutlich langsamer werden. Und dann gibt es auch ganz spezifische Charakteristika, die sich in diesen Hirnströmen zeigen, anhand derer wir dann sehen, jemand ist eingeschlafen.
Manche Menschen behaupten nun aber von sich, sie könnten das ebenfalls. Im Zug sitzen, in der Vorlesung oder abends bei einem schlechten Film auf dem Sofa und mit offenen Augen schlafen. Jan Born hält das im Grunde genommen auch für durchaus glaubwürdig.
Im Prinzip ist es möglich zu schlafen, ohne die Augen zu schließen, aber wenn dann nur kurzfristig, das heißt Sekundenschlaf.
Sollte so ein regloser Zustand mit offenen Augen aber häufiger auftauchen und vor allem mitten am Tag, zum Beispiel im Gespräch, dann rät Jan Born dazu, das medizinisch untersuchen zu lassen.
Ich bin kein Kliniker, aber das ist mit Sicherheit ein Zustand, bei dem ich zum Arzt gehen würde.
Warum manche Tiere mit offenen Augen schlafen, wir Menschen aber eher nicht, das hat unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner recherchiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Inzidenz ist so hoch wie nie in Deutschland, lag heute bei 1543. Ab Sonntag soll aber gelockert werden in der Corona-Pandemie. Und die Diskussion, ob das klug ist, ist in vollem Gange. Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Stahm fordert beispielsweise, die Maskenpflicht in Innenräumen beizubehalten.
Ich bin überzeugt, zu Basismaßnahmen gehören jetzt im dritten Jahr der Pandemie ganz nachweislich unbedingt Masken in Innenräumen dazu. Das ist der wirkungsvollste Schutz nach der Impfung, den wir haben. Und den sollten wir nicht aus der Hand geben, wenn wir gleichzeitig sehen, dass wir eine Rekordhospitalisierungsinzidenz steigen. Eigene Fallzahlen und immer noch viel zu viele Todesfälle in Deutschland haben.
Ja, andere PolitikerInnen sehen das ähnlich wie er. Was gerade sonst diskutiert wird und wie es weitergeht, fasst uns jetzt mein Kollege Matthias Wurms zusammen. Matthias, es gibt noch was Neues zum Diskutieren, denn wenn es nach der Bundesregierung geht, könnten bald Millionen Menschen wieder als ungeimpft gelten, obwohl sie schon 2 Spritzen bekommen haben. Warum das?
Weil ab Oktober nur noch 3-fach Geimpfte als vollständig immunisiert gelten sollen. Also alle mit einer Boosterimpfung oder 2-fach Geimpfte, die nachweisen können, dass sie auch schon mal mit Corona infiziert waren. Das berichtet jedenfalls Zeit Online. Und da heißt es, dass es dazu einen Änderungsantrag zum geplanten neuen Infektionsschutzgesetz gibt. Und der Hintergrund ist offenbar, dass viele Studien nahelegen, dass der Impfschutz mit nur 2 Dosen gegen neue Varianten wie jetzt Omikron nicht ausreicht.
Und wie lange soll der Status dann gelten?
Das ist noch nicht klar. Bisher galt ein Jahr, aber man hat ja jetzt gesehen, dass das je nach Virusvariante, die neu auftaucht, vielleicht ein bisschen lang ist. Es gab dazu heute eine Expertenanhörung im Bundestag, also zu dem neuen Infektionsschutzgesetz. Aber was dabei rausgekommen ist, das weiß ich noch nicht.
Wie viele Menschen würde das denn betreffen, wenn dieser Immunisierungsstatus geändert werden würde?
Dann wären, Stand heute, knapp 15 Millionen Menschen weniger vollständig geimpft. Die 2-fache Impfung, die haben nämlich rund 63 Millionen Menschen, eine Auffrischungsimpfung aber erst 48 Millionen. Das sind knapp 58% der Bevölkerung. Das heißt, unsere Impfquote wäre dann mit einem Schlag ziemlich niedrig.
Jetzt sollen aber ja die Beschränkungen eigentlich fast alle runtergefahren werden. Ist der Impfstatus dann überhaupt noch relevant?
Also grundsätzlich auf jeden Fall. Erstens gibt es ja schon viel Kritik an den Lockerungen, hast du ja auch schon gesagt, die dann ab Sonntag gelten sollen. Und zweitens können die Länder ja auch wieder strengere Maßnahmen verhängen, wenn die Infektionszahlen steigen. Das heißt, sie könnten zum Beispiel auch wieder vorschreiben, dass nur noch vollständig Geimpfte ins Restaurant dürfen oder in die Geschäfte. Also 2G, 3G oder 2G+ sind bestimmt noch nicht für alle Zeiten vom Tisch. Und dann gilt ja ab dieser Woche für Einrichtungen im Gesundheitswesen und in der Pflege sogar eine Impfpflicht. Also Beschäftigte, die bis morgen nicht nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind, denen drohen dann ab Mittwoch Bußgelder oder ein Betretungsverbot. Das heißt, sie könnten nicht zur Arbeit gehen. Allerdings will das so richtig streng offenbar niemand umsetzen. Es gibt da große Spielräume für die Gesundheitsämter und die meisten Bundesländer haben schon angekündigt, dass mögliche Verfahren Wochen oder Monate dauern könnten und so lange passiert erstmal gar nichts.
Aber trotzdem ist ja offiziell gilt im Gesundheitswesen dann die Impfpflicht. Fast alle anderen Beschränkungen fallen aber ab Sonntag weg. Ist das nicht irgendwie schräg?
Ja, könnte man meinen. Und manche finden es vor allem schräg, dass überhaupt so stark gelockert wird. Vor allem bei der Maskenpflicht scheiden sich die Geister. Die soll ab Sonntag bundesweit nur noch in Fernzügen und Flugzeugen gelten. Die Länder können sie außerdem in Pflegeheimen, in Kliniken und in Bussen und Bahnen vorschreiben, aber nicht mehr in Schulen und in Geschäften. Und da hat zum Beispiel auch der Präsident der Bundesärztekammer heute nochmal gesagt, dass er das für falsch hält, weil die Maskenpflicht ein ziemlich einfaches Mittel mit großer Wirkung sei. Das sagen auch viele der Fachleute, die die Bundesregierung beraten. Und auch SPD-Chefin Saskia Esken ist dafür, dass die Maskenpflicht in Geschäften bleibt.
Kommen die Lockerungen denn jetzt trotzdem?
Es sieht im Moment danach aus, ja. Das will vor allem die FDP so und die bisherigen Beschränkungen laufen definitiv am Sonntag aus. Die Länder müssten dann neue verhängen, wenn sie das für nötig halten. Das könnten sie allerdings auch, und zwar indem die Landesparlamente Corona-Hotspots ausrufen und sagen, da sollen jetzt strengere Maßnahmen gelten. Und die Grundlage dafür wäre eben dieses neue Infektionsschutzgesetz. Das soll am Mittwoch zum ersten Mal im Bundestag beraten werden und am Freitag schon beschlossen werden. Und da drin wäre dann eben auch verankert, dass als vollständig geimpft nur noch gilt, wer 3 Impfungen hat oder 2 Impfungen und genesen ist.
Wir sehen, die Corona-Politik bleibt unübersichtlich. Matthias Wurms aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat es aber für uns ein bisschen eingeordnet. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schilder mit nur 5 Corona-Tests pro Haushalt oder nur 2 Packungen Mehl pro Person. Das kennen wir aus der Corona-Pandemie, als viel gehamstert wurde. Jetzt werden im Supermarkt aber auch wieder Sachen knapp. Diesmal hat es aber weniger mit Corona zu tun und mehr mit den gestiegenen Energiepreisen und dem Krieg in der Ukraine. Es geht um Speiseöl. Da sind viele Regale gerade leer, zum Beispiel beim Rapsöl. Und da haben sich unter anderem auf Twitter einige gefragt, kann man mit dem Rapsöl, also warum kaufen das gerade alle, kann man damit eigentlich seinen Diesel tanken? Ist ja gerade günstiger, so ein Liter Rapsöl als ein Liter Diesel. Ob das eine gute Idee ist, klären wir jetzt mit dem Autofachmann, mit dem Autopapst von Radio 1, mit Andreas Kessler. Hallo Andreas.
Hallo Rahel.
Mal angenommen, ich habe einen neueren Diesel. Kann ich den einfach mit Pflanzenöl betanken und losfahren statt Diesel?
Grundsätzlich ginge das, wenn das Pflanzenöl entsprechend aufbereitet ist. Ist ja im Dieselkraftstoff ist ja ein kleiner Prozentsatz Pflanzenöl sowieso mit drin. Nur einfach so aus der Flasche vom Supermarkt rein in den Dieseltank. Da ist der Motorschaden sozusagen vorprogrammiert. Wir reden von Autos, die, sagen wir mal, so nach 2000 gebaut worden sind. Alles, was davor ist, geht eingeschränkt und vor 1990 fast immer.
Okay, also wir halten fest, bei neueren Dieseln geht das nicht mit dem normalen Rapsöl. Da geht der Motor auf lange Sicht kaputt. Aber bei älteren Autos geht es schon.
Genau, Dieselmotoren, die noch nach dem Wirbelkammer- oder Vorkammerprinzip funktionieren, also keine Direkteinspritzer sind, gehen immer. Die ersten Direkteinspritzer mit Verteilereinspritzpumpen von Bosch gehen auch fast immer, von Lukas dann schon nicht mehr, also wird jetzt sehr technisch. Ja. Ja, und danach, also alles, was Common Rail und Pumpe Düse ist, kann man vergessen. Sollte man nicht tun, weil der Motorschaden dann unmittelbar vor der Tür steht.
Und machst du das auch eigentlich?
Ich mache es tatsächlich, oder ich habe es gemacht, sogar mit gebrauchtem Frittierfett aus der Frittenbude. Allerdings liegt das schon eine Weile her, eine Weile zurück, weil es sehr aufwendig ist. Man muss das alte Fett erstmal filtern, säubern und dann braucht man eben, wie gesagt, ein Auto, was in meinem Fall war es von 1984, also da geht's. Ein Vielstoffmotor, der kommt schon fast an so ein Militärfahrzeug ran. Die müssen ja auch alles vertragen, egal ob Spiritus, Terpentin oder Pinselabbeizer ist.
Ich höre aber auch daraus, man sollte sich dann durchaus auch mit dem Auto auskennen, wenn man auf die Idee kommen sollte, jetzt Diesel durch beispielsweise Rapsöl zu ersetzen. Also genau, was man für ein Auto hat und
ja,
auch für ein,
das sollte man wissen, ja.
Für ein Baujahr. Das heißt, es ist technisch, theoretisch möglich, vor allem bei alten Autos, bei alten Dieseln. Aber ist das erlaubt, sich das Tanken auch einfach so billiger zu machen?
Naja, man kommt unter Umständen in steuerliche Bedrüllien, denn in dem Augenblick, wo ich das Lebensmittel Speiseöl aus dem Supermarktregal nehme und es in meinen Tank reinkippe, ändere ich ja die Bestimmung. Daraus wird dann ein Treibstoff und auf dem liegt Energiesteuer. Man müsste also theoretisch jeden Liter Öl, den man da reinkippt, vorher, bevor man ihn in den Tank füllt, mit 47 Cent beim Hauptzollamt versteuern. Hört sich gut an, oder?
Hört sich nach einer sehr guten und auch unaufwendigen Lösung an. Was, wenn man das, also ich meine, gut, das kriegt natürlich wahrscheinlich auch jetzt ja niemand mit, ne? Wie man sein Auto, also ja, wir wollen natürlich hier keine Tipps geben.
Nein. Die Praxis ist immer unterschiedlich von der Theorie.
Aber gut, wir halten fest, Diesel mit Rapsöl zu ersetzen geht bei alten Dieseln theoretisch schon. Warum? Haben wir geklärt mit Radio 1 Autopapst Andreas Kessler, der auch schon mit altem Frittenfett gefahren ist. Danke dir, Andreas, fürs Gespräch.
Mach's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.